Liebe Hörer, schönen guten Tag zu unserer neuen Folge unseres Krypto-Podcastes, heute wieder zu dritt. Wir beschäftigen uns heute etwas mit dem Thema, wie man Karriere in dem Kryptobereich machen kann, und habe da mit meinen zwei Kollegen auf jeden Fall zwei dann sehr prädestinierte und herausstechende Beispiele in dem Bereich, die dann gut gezeigt haben, wie das dann funktioniert. Und wir wollen vielleicht dann die Erfahrungen, die wir hier gemacht haben, die letzten Jahre in dem Bereich, wollen wir hier mit euch teilen und es ein bisschen besprechen. Vielleicht so, Philipp, ich glaube, du bist derjenige von uns dreien, der schon die so am längsten macht. Ja, du warst quasi ganz, ganz vorne mit dabei. Seit 2012, oder ist es falsch?
Also gut, 2013, in der Tat. Ich habe mich eben damit beschäftigt. Das war damals, ist es aufgetaucht in den ganzen Blogs. Der Bitcoin war ja damals auf unglaubliche 1000 US-Dollar hochgeschossen und ist danach wieder in sich zusammengefallen bei 400 Dollar. Und damals, weil das damals schon bei 1000 US-Dollar war, ist es damals in den Medien aufgetaucht. Und das war so brechend, vor allem in diesen ganzen Silicon Valley Digitalisierungsblocks, ja, also TechCrunch zum Beispiel, dass es schon auffallend war. Und dann sprang es mir in die Augen, da habe ich mich eingearbeitet, habe mich damit beschäftigt und fand es eben wirklich einfach spannend. Und daraus ist zunächst mal das Hobby entstanden. Das Blockchain Center selber haben wir ja erst 2016 dann gegründet, einige Jahre später. Interessant ist aber, dass ich selber auch mir manchmal denke, was wäre passiert, wenn ich 2013, nachdem ich mich eingearbeitet habe, dann auch auf diverse Meetups gegangen wäre, mich mit Leuten getroffen hätte. Damals war ich in München, das heißt, zu dem Zeitpunkt hätte ich bei den Meetups wahrscheinlich diese Genesis Mining-Leute kennengelernt, die ja einen der größten Bitcoin-Miner hochgezogen haben und so weiter und so fort. Aber das habe ich alles unterlassen, weil ich einfach auch das Thema Netzwerk zum Beispiel total unterschätzt habe. Ich dachte, ja gut, liest man sich ein, arbeitet man sich ein, alles toll. Aber dass es eigentlich Leute braucht, um sich auszutauschen, um dann auch quasi die Bestätigung zu bekommen, dass das ein tolles Thema ist, das habe ich damals überhaupt gar nicht auf dem Radar, gehabt. Und das würde ich heute wahrscheinlich jetzt anders machen. Ansonsten, das Thema Karriere und Blockchain ist, denke ich mal, also wirklich unglaublich interessant. Wir stehen ja gerade vor einer neuen Dynamik in dem Blockchain-Bereich. Wir sehen, dass erste Stellenanzeigen jetzt in Frankfurt besetzt werden sollen, also fa fast schon auch mehrere pro Woche, die man so langsam sichten kann. Das nimmt wirklich merklich zu im Vergleich zum letzten Jahr. Und am Ende des Tages bin ich da ehrlich gesagt relativ einfach gestrickt. Ich bin der Meinung, wer eine Karriere in dem Blockchain-Bereich machen will, der muss einfach sehr, sehr, sehr viel Zeit investieren in das Verständnis der Technologie, in das Netzwerk, Leute kennenlernen, auch so eine Art Bauchgefühle arbeiten, damit man einem nicht mehr alles erzählen kann an irgendwelchen Mutz-Tokens, die einem so vorgestellt werden und so weiter und so fort. Und deswegen muss man einfach viel Zeit investieren. Ich glaube, man kann eine Karriere sehr, sehr, sehr gut planen. Ich glaube, man braucht so ein Jahr, dann würde man einen soliden Job im Blockchain-Bereich finden können. Und wie damals im Internetbereich eben auch, der Bereich wächst, Unternehmen wachsen, Abteilungen wachsen, Startups wachsen. Wenn dann so eine Abteilung oder ein Startup wächst, dann wird ja die Hierarchie unten angebaut und nicht oben mehr. Das heißt, jemand, der schon früh drin ist, der wird automatisch hochgespült, egal ob er jetzt ein brillanter Kopf ist oder einfach nur normal begabt, der wird automatisch hochgespült, weil eben das ganze Ökosystem wächst. Und deswegen bin ich wirklich der Überzeugung, wer sich heute intensiv mit Blockchain beschäftigt, der wird in den nächsten 20, 30 Jahren nie arbeitslos sein können. Dafür wird das Thema viel zu dynamisch wachsen. Und deswegen frage ich mich auch manchmal, warum viele junge Leute, viele Studenten, also so wirklich mit felsenfester Überzeugung an den Konzernen festhalten, an Siemens festhalten, an Bosch festhalten und so weiter und so fort, anstatt einfach wirklich dieser Technologie zu folgen und damit 10, 20 Jahre eine tolle Karriere vor sich zu haben. Was denkt ihr dazu?
Ja, genau, dann ich Philipp, vielen Dank. Ja, dann willst du vielleicht was dazu sagen, Simon, und dann, wie du hier dazu gekommen dann bist zu den Blockchain-Themen, und dann würde dann ich noch was dazu sagen.
Ich wollte gerade schon einspringen, Philipp, als du gesagt hast, ja, da reicht es ja, wenn man irgendwie nur mittelmäßig gehabt ist, aber in dem Themenbereich schon mal angefangen hat. So hat es uns ja auch nach oben gespült. Wir waren einfach früh mit dabei, ja. Und da kann man dann gar nicht so viel verkehrt machen. Nee, also Spaß beiseite. Ich glaube, es wird jetzt eine ganz interessante Entwicklung. Also wie war es bei mir? Ähnlich wie bei dir, Philipp, in einem gewissen Teil. Ich habe mich relativ früh schon mal damit beschäftigt. Das war wirklich sehr früh. Das war so 2011. Und dann habe ich das Thema echt fallen gelassen. Was also auch interessant ist. Also 2011 war halt ein bisschen arg früh, glaube ich. Da war das wirklich noch so ein Thema in irgendwie Subforen und so Zeug. Und halt stark von so einer libertären Diskussion geprägt. Ne? Also wirklich auch starke Unabhängigkeit von jeglicher Kontrollautorität. Und da gab es auch noch jetzt nicht diese dynamische Preisentwicklung oder so. Bei mir hat es dann wieder so 2015, 2016 angefangen, dass ich mich wieder damit beschäftigt habe. Also da vielleicht auch ein paar gute Jahre verpasst, wo man hätte netzwerken können, whatsoever. Ich glaube, was jetzt eine ganz interessante Entwicklung ist, trotzdem auch egal, ob man jetzt 2011, 2013, 2015, 2016 angefangen hat, das war jetzt kein Thema, was man vielleicht aus Opportunismus mit viel Leidenschaft verfolgt hat. Also, sondern das ist schon eins, was man aus Überzeugung gemacht hat, ein Thema, ja. Ich glaube, wenn man gesehen hat, hey, das ist cool, das kann echt Sachen verändern. Und dann hat man das, meine Erfahrung war, dass dann Leute, gerade die darauf Wert gelegt haben, also die einfach das Thema wirklich gepackt hat, dass die auch eine gute Entwicklung hingelegt haben. Habe vielleicht auch teilweise gesehen, es gab vielleicht auch Leute, die haben eher das als Chance nur verstanden, ohne jetzt so super interessiert daran zu sein, wie das Ganze technisch funktioniert. Die hat es auch wieder vielleicht ein bisschen rausgespült teilweise, obwohl die eigentlich ein super Timing hatten, weil es auch Durchhaltevermögen braucht. Also ich glaube, was war am Ende und ist nach wie vor ein treibender Faktor, dass ich da irgendwie dabei geblieben bin, ist Geduld und ein bisschen Durchhaltevermögen. Weil man ja ganz oft denkt, und jetzt kommt der Durchbruch und damit ist es doch jetzt mal geschafft und jetzt starten wir richtig durch und dann merkst du doch wieder, ah nein, das geht doch wieder nicht und da gibt es die Hürde und der Regulator macht das und das, macht auch viel Positives und dann im Konzern heißt es wieder, kommt ein neuer Vorstand und dann sieht das wieder alles anders. Also wenn ich jetzt als Opportunist da reingegangen wäre und man denkt, man macht zwei gute Deals und dann läuft das Thema und dann kriegst du wieder so eins zwischen die Beine geschmissen, ich glaube, dann hätte man da schon keine Lust mehr. Also ich glaube, eine gewisse Themenbegeisterung ist schon wichtig. Und was ich vorhin meinte mit jetzt ist vielleicht so ein Tipping Point. Ich kann mir vorstellen, jetzt mittlerweile sind wir echt in der Bewegung, so wie du es auch erläutert hast, Philipp, dass immer Anzeigen reinkommen, dass sich das Thema etabliert, wo jemand auch ins Thema kommen kann, der jetzt vielleicht gar nicht so begeistert davon ist, sondern der einfach das als Chance wahrnimmt und wo es vielleicht nicht mehr dann diesen initialen Moment gibt. Also es sind jetzt definitiv nicht die Leute, die als erstes damit reinkommen in den Markt, die jetzt da dann auf neue Stellen drauf gehen. Aber vielleicht kann man sich auch mittlerweile ein bisschen besser halten, ohne dieses Durchhaltevermögen, weil das Thema an sich nicht mehr so krass in Frage gestellt wird oder teilweise in Frage gestellt wird. Und was würde ich jetzt jemandem raten, der da reingeht? Ich glaube, es gibt nach wie vor keine besseren Voraussetzungen für so ein Thema, als dass man Lust darauf hat, dass man das Thema einfach machen möchte. Und mittlerweile gibt es auch genug Jobs und ich würde auch sagen, scheißegal, was du da in dem Umfeld machst, das ist so dynamisch, so wie du es auch gesagt hast. Also du kannst dich da immer in eine bessere Position erarbeiten. Ich glaube, keiner von uns, also Philipp war schon Prof, das hat, glaube ich, geholfen, auch im Sinne akademische Freiheit, aber die Position, die sich Philipp jetzt erarbeitet hat, so kann man, glaube ich, schon sagen, als der Blockchain-Prof und ich würde sogar sagen, der Blockchain-Experte irgendwie in Deutschland. Also wenn mal bei der Tagesschau jemand fragt, dann bist du ja da schon irgendwie erstmal gesetzt. Das kommt nicht nur, weil man Prof ist, ne, sondern weil du Bock aufs Thema hattest und dich dann dahin entwickelt hast. Und genauso Johannes, du warst auch Anwalt in der Kanzlei, bist nicht als Blockchain-Anwalt gestartet. Das kann ich selber sagen, weil wir unsere erste Blockchain-Transaktion gemeinsam hatten. Und ich bin damals in der Inhouse-Beratung bei der Commerzbank gestartet, habe zwar im Praktikum dann schon Anwendungsfälle für die Bank analysiert damals, bevor es da Aktivitäten gab bei der Commerzbank. Aber ich bin auch nicht als Blockchain-Consultant eingestiegen, in der Inhouse-Beratung. Jetzt gibt es sogar dezidierte Blockchain-Jobs. Das ist quasi schon mal ein besserer Einstieg, als wir alle hatten. Ja, und also da fällt kein Blockchain-Meister vom Himmel. Ne? Das ist ganz klassisch, sondern da muss man auch ein bisschen in die Lehre gehen und sich halt auch ein bisschen hocharbeiten vielleicht. Ja, aber die Startbedingungen sind jetzt im Sinne von ins Thema reinzugehen besser. Man kann schon professionell ins Thema reingehen, man muss nicht ein anderes Thema machen, Anwalt werden, Prof werden, Berater werden, um dann über eine Ecke irgendwie in den Blockchain-Bereich reinzugehen. Man kann schon direkt im Blockchain-Bereich starten. Natürlich ist dann es vielleicht jetzt mittlerweile ein bisschen schwieriger, sich die Erfahrung einfach zu erarbeiten, die andere jetzt ein bisschen schon gesammelt haben. Aber vielleicht, Johannes, kannst du ja mal zu deinem Start mit gemeinsamen erste Berührungspunkte mit der Blockchain.
Ja, das mache ich dann sehr gerne. Vielen Dank euch. Das war sehr spannend. Bei mir war es in der Tat wirklich ein Zufall, dass ich reingekommen bin. Ich habe in Frankfurt gestartet in der Kanzlei und war dann 2015 da dann tätig als Anwalt. Und dann hatte mich mein damaliger dann Partner auf eine dann Veranstaltung geschickt, die so er nicht wahrnehmen konnte. Er war da dann in Amerika oder so, hatte auf jeden Fall keine Zeit. Und das war eine Blockchain-Veranstaltung hier in Frankfurt, also relativ früh. Eigentlich, weil es zu der Zeit, Philipp, dann korrigiere mich gern, 2015 nicht so viele Veranstaltungen zu dem Thema gab. Und ich bin dahin und ich wusste überhaupt nicht, was das irgendwie sein soll. Habe mich da irgendwie hingesetzt. Und dann witzigerweise war die Veranstaltung auch nicht so über so den Weg, wie so ihr hingekommen seid wahrscheinlich, sondern über den Bitcoin, sondern es hatte mit dem, das hatte damit überhaupt nichts zu tun, sondern dann ging es wirklich um so Anwendungsfälle, ja, so Internet, so dann hier der Dinge, der Kühlschrank kommuniziert mit dem irgendwie Toaster. Dann hat da einer einen Vortrag gehalten und hat gesagt, hier der Kühlschrank bestellt in Zukunft so dann die Milch dann selbst im Internet und dann wird die da geliefert. Und ich habe mich immer gewundert, das ist ja alles schön und gut, aber warum muss ich das über eine Blockchain machen? Oder ich habe damals gar nicht genau gewusst, was eine Blockchain dann ist, weil das hier ein Kühlschrank jetzt irgendwie Milch bestellt. Das könnte man wahrscheinlich, aber ich dann Philipp, vielleicht dann du gleich noch dazu, auch mit normalen Computerprogrammen machen. Und dann, das fand ich ganz spannend, so Wahlen dann auf der Blockchain. Es wurde da auch besprochen auf der Veranstaltung. Also man hat ja jetzt gesehen bei der Bundestagswahl dann in Berlin und so weiter und so fort, was das für Probleme teilweise ist. Und es ist natürlich auch nicht angenehm, wenn ich zur Wahl gehen muss und dann erstmal 3 Stunden im Wahllokal stehe. Ja, das ist ja auch ein bekannter dann Anwendungsfall von der Blockchain. Und dann, so bin ich aber dazu gekommen, überhaupt nicht dann über den Bitcoin. Ja, und dann hatten wir in der Kanzlei, getrieben durch meinen Partner, so immer mal wieder kleinere Beratungsprojekte in dem Bereich. Und der Kollege hat es eben gesagt, dann wirklich ein größeres Projekt mit der Commerzbank, Continental und Siemens, die Wertpapier-Transaktion, die wir gemacht haben, vor jetzt mittlerweile auch ja, knapp in 3 Jahren sind es jetzt auch schon, die erste Wertpapier-Transaktion auf der Blockchain. Und dann ging das quasi richtig los mit Zeitungsanfragen und mehr Mandatsanfragen und so. Aber es war, wie gesagt, wie ihr das auch gesagt habt, teilweise, zumindest bei mir auf jeden Fall, war es so, dass es einfach ein Zufall war, dass es auch eine zufällige Entwicklung war. Und dann hat man eben in dem Bereich gearbeitet. Jetzt vielleicht noch ganz kurz, was kann man neuen Kollegen so empfehlen, die anfangen? Also ein Rechtsanwalt in dem Bereich ist es natürlich so, ich habe jetzt viele Bewerber, wirklich viele, bestimmt einen pro irgendwie Monat, der gerne dann Rechtsanwalt in dem Bereich werden will. Also der sagt, ich will im Bereich Blockchain-Anwalt werden. Den muss man natürlich sagen, wenn das Berufseinsteiger sind, ja, da würde ich vielleicht im Gegensatz zu dann euch beiden etwas dann andere Meinungen vertreten, aber eben nur für so den Rechtsmarkt. Da kann man nicht sagen als dann Rechtsanwalt, ich fange jetzt mit dem Thema schon an, weil die müssen erstmal in Anführungszeichen normales Kapitalmarktrecht verstehen und können, normales dann Aufsichtsrecht verstehen und können, ja, die können nicht gleich starten mit Kryptowertpapier, dann Registerführung. Ja, wenn sie nicht mal wissen, dann was ein Wertpapier ist, also im juristischen Sinne, ja, und deswegen sollte man da vielleicht nochmal so 1-2 Jahre in eine generelle Ausbildung hier dann investieren, dann, jetzt zumindest für Leute, so, die in dem ja, dann, also die das später dann in der Rechtsberatung machen wollen und jetzt sich dann spezialisieren, ja, oder eben parallel, ja, die breite Ausbildung in dem Bereich, dann im Kapitalmarktbereich und sich daneben schon auf die Blockchain-Themen spezialisieren. Das war ja, aber vielleicht wollt dann ihr dazu was sagen, ja, bei euch so ein bisschen hier anders. Philipp, du hast ja gemeint, naja, dann geht doch gleich direkt hier nach dem Studium hier in ein Start-up und geht dann da rein in den Blockchain-Bereich. Ja.
Ja, also guter Punkt. Also mir fallen da gleich ganz viele Sachen ein, die ich dazu sagen könnte noch. Und zwar, was wirklich auffallend ist, sowohl bei dir, Simon, als auch bei dir, Johannes, ihr seid einfach auch Leute, ihr habt da einfach Gas gegeben. Johannes, du saßt abendelang da und hast irgendwelche Artikel geschrieben für die Zeitung und so weiter und so fort. Das ist genau das, was du gesagt hast, Simon. Man braucht schon ordentlich Durchhaltevermögen. Man muss auch an die Sache glauben, um einfach da bei ein bisschen Gegenwind von hierarchisch oben, hierarchisch unten, hierarchisch links oder rechts da durchzuhalten. Das hast du auch gerade gesagt, Johannes, man braucht so eine devote Einstellung mit Selbstreflexion, um einfach auch zu wissen, dass man am Anfang wirklich keinen Plan von dem Thema hat. Wenn ich schon höre, dass jemand Blockchain-Anwalt haben will, da dreht es mir alles rum, weil das kann nicht funktionieren. Die Leute müssen erstmal mit einer gewissen Zurückhaltung die Technologie verstehen. Ich habe das ja auch bei mir an der Hochschule, ja, ich möchte im Bereich Blockchain arbeiten. Dann frage ich zurück, ja, und hast du dich schon mal mit der Thematik beschäftigt? Und dann sagt die Person, nee, aber ich würde es gerne. Und dann denke ich mir halt, ja, dann mach's doch einfach. Ja, also dann setz dich hin und es ist ganz, ganz, ganz einfach. Dann setz dich hin, Google Browser, Chrome öffnen, Blockchain eingeben in die Suchspalte da, Enter-Taste drücken und einfach loslesen, ja, und oder losschauen auf YouTube. Einfach Zeit investieren mit der Thematik und die Leute stehen da manchmal so ein bisschen, die wissen gar nicht, wie sie anfangen sollen, um in den Bereich reinzukommen. Dabei steht alles im Internet. Also wirklich das ganze Internet ist voll von Blockchain, Krypto, DLT. Man muss aber eben einfach Zeit investieren und man muss auch anerkennen, dass es aufgrund dieser frühen Phase der Technologie gibt es quasi noch das ganze Thema nicht im Studium. Es gibt keine, weiß ich nicht, Volkshochschulkurse zu dem Thema. Es gibt nichts zu dem Thema. Man muss sich da selber durchboxen. Das heißt, wenn jemand Blockchain-Anwalt oder, weiß ich nicht, Blockchain-Consultant oder whatever werden will, der muss sich eben einfach selber mit dem Thema beschäftigen. Und vielleicht dazu fällt mir noch ein, was kann man da machen? Es gibt tonnenweise Whitepaper im Internet. Das ganze Whitepaper ist voll mit Blockchain-Sachen. Kann man einfach alles lesen. Dann kann man Leute treffen. Man kann mit Leuten sprechen. Gerade die Startups zum Beispiel sind sehr, sehr, sehr offen. Die kann man erreichen auf LinkedIn, per E-Mail oder auf Twitter. Man kann mit Leuten sprechen und kann theoretisch auch vorgeben, dass man die Leute interviewen möchte für eine Abschlussarbeit, um einfach mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Just do it ist, glaube ich, da das Mantra. Dann gab es in der Vor-Corona-Welt natürlich Meetups und Konferenzen. Die gibt es zeitweise heute auch. Ich glaube, es lohnt sich auch, dorthin zu gehen. Lissabon ist ja momentan ein ganz interessanter Krypto-Hotspot, wo manche Leute jetzt einfach sich ins Flugzeug setzen und hinfliegen. Ich kenne auch 2, 3 Leute, die setzen sich ins Flugzeug und fahren einfach nach El Salvador, obwohl sie dort niemand kennen, weil sie einfach dort diese Community kennenlernen wollen. Da gehört ein bisschen Mut dazu, aber ich glaube schon, dass das was bringt. Was kann man noch machen? Es gibt tolle Podcasts zu dem Thema, wie wir alle wissen. Dann gibt es tolle Videos auf YouTube, kann man sich stundenlang mit dem Thema beschäftigen. Und was auch gut funktioniert, ist einfach wirklich in Aktion zu treten, wenn man mal ein Thema X identifiziert hat. Einfach hinsetzen, einen Artikel schreiben, auf Medium einstellen und einfach auf LinkedIn rausblasen und einfach gucken, was passiert. Ich glaube, bei euch beiden war das auch so, wenn man das macht, so einen Artikel publizieren, dann kommen irgendwelche Leute aus dem Internet, die wollen mit einem dann sprechen zum Thema X oder Y. Das Gleiche ist, man könnte, wenn man sich ein bisschen eingearbeitet, einfach einen Podcast aufsetzen, so wie wir machen auch nichts anderes. Und deswegen ist einfach dieses Just Do It und dieses Aktionsmantra, was das verkörpert, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig. Vielleicht noch ein Satz dazu, will auch nicht jetzt zu viel reden. Wir haben über die Frankfurt School auch die ITSA gegründet. Das ist ein Non-Profit-Verein, International Token Standardization Association heißt es, beschäftigt sich zunehmend mit dem Bereich DeFi, also Decentralized Finance. Und wir haben auch die DEA gegründet, das heißt Digital Euro Association, ist auch ein Non-Profit-Verein. Da werden auch immer wieder Leute gesucht und auch teilweise gefunden, die da helfen wollen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Aber natürlich muss man sich halt schon selbst mit dem Thema beschäftigen und sich bei genau solchen Organisationen melden. Ich glaube, wenn man sich zurücklehnt und wartet, so, wann kommt denn die Blockchain-Karriere zu mir und wann kommt denn endlich mal das Blockchain-Projekt? Ich glaube, da kann man sehr, sehr, sehr lange warten. Bis dahin ist der Bitcoin, hat sich dann wieder verdoppelt und man hat das Thema dann wieder verpasst. Oder sehe ich das jetzt zu zynisch oder zu, ja, vielleicht ein bisschen zu einseitig, Simon, Johannes, was denkt ihr?
Ja, also bei mir war es tatsächlich, weil du sagst, wann kommt das Blockchain-Projekt zu mir? Ich habe das dann schon auch aktiv getrieben, sage ich mal, dass ich dann gut ein bisschen logischerweise, weil ich diese Anwendungsfälle für die Bank halt schon analysiert hatte, dass ich dann halt auch da drauf komme. Ja, und hat halt vorher schon quasi intern einfach an so Themen gearbeitet, also auch in der Beratung, ohne dass ich da jetzt auf dem Projekt war. Vielleicht ein Thema noch, ist ja auch ganz spannend. Und da bist du ja, Philipp, auch durchaus aktiv. Wir sehen natürlich, wie in allen IT- oder MINT-Berufen, dass es da irgendwie ein starkes Ungleichgewicht in den Geschlechtern gibt. Ja, und auch da ist natürlich die Frage, mache ich was dagegen oder beschwere ich mich einfach nur, warum kommen keine, sage ich mal umgekehrt, keine Frauen im Blockchain her? Ja, so ungefähr wie, warum kommt kein Projekt im Blockchain-Bereich her? Ich glaube, das ist auch was, was man wiederum von der anderen Seite jetzt aus Employer-Sicht auch fördern kann. Also aktiv zu schauen, hey, ich will da auch das fördern. Und da habt ihr ja ein ziemlich gutes Programm aufgelegt, wie ich finde, Philipp. Vielleicht kannst du dazu mal 2, 3 Worte berichten.
Ich will das nicht schmälern, das ist ein wichtiges Thema und vielleicht ist es sogar dann so bedeutend, dass wir da so dann ja eine dann weitere dann Folge zu dem Thema aufnehmen, weil wenn wir darauf jetzt noch eingehen, sprengen wir, glaube ich, die Zeit, oder Philipp?
Okay, dann lass den Philipp 1 Minute Werbung für das Talents-Programm.
Ja, oder wir greifen das einfach dann auf vielleicht in der nächsten Folge und machen dann nur das Thema Frauen und Blockchain.
Wir machen beides, Johannes.
Oder beides.
Ein gutes Thema. Ihr habt ja auch schon diverse Leute eingestellt, jung, alt, Frau, Mann und weiter. Die Leute gibt es schon, aber natürlich hat das ganze Thema schon einen Überhang für Männer momentan. Nee, wir machen eben über das Blockchain Center haben wir das sogenannte DLT Talents Projektprogramm gestartet. Das ist so eine Art Coaching-Programm. Wir sind der Meinung, dass das Thema Coaching eigentlich ein ganz guter Modus ist, um Leute in den ganzen Blockchain-Bereich reinzubringen. Das funktioniert dann so, dass die Leute dass die Hausaufgaben bekommen, Assignments, die müssen sie dann lösen. Und alle 2 Wochen kommen wir dann immer montagabends zusammen und diskutieren quasi diese Assignments in so einer Art Coaching-Session. Das heißt, das Lernen selber kann jeder machen, wann er will, tagsüber, abends, morgens, Wochenende, je nachdem. Und einmal alle 2 Wochen wird eben dann darüber gesprochen und via so eine Art Coaching-Ansatz das besprochen. Und das Besondere an dem DLT-Talents-Programm ist eben, dass es wirklich nur für Frauen ist. Das heißt, es ist die Rückwärtsdiskriminierung, also nur Frauen dürfen da teilnehmen. Wir haben das eben erfunden oder erdacht, weil der Michael Spitz und ich als Initiatoren, wir haben beide jeweils 2 Töchter und wir überlegen uns eben auch, wie schaffen wir das, dass unsere Töchter so ein bisschen technikbegeistert werden. Und dann ist eben unter anderem dieses Programm rausgekommen als Experiment. Und wir werden jetzt dieses Jahr in Summe 200 Frauen, alle Altersstufen übrigens, ja, von 18 bis, glaube ich, 54, in dem Programm gehabt haben. In Summe werden sich bis Ende des Jahres 1000 Frauen beworben haben. 200 haben wir genommen in 2 Batches, also quasi 100 pro Batch. Und das Spannende ist halt, dass sich so langsam erste Erfolge schon abzeichnen. Die erste Absolventin des Programms ist jetzt Vorstand geworden von einem Kryptofonds in Hamburg, der heißt CoinX. Andere Leute oder Frauen verschiedenes Alters sind jetzt auch schon in den Blockchain-Bereich gewechselt, teils in Startups, teils in Konzerne. Also das funktioniert schon. Und das ist, glaube ich, eben das Ergebnis, dass die Frauen in dem Fall oder die Teilnehmer, Teilnehmerinnen sich 3 Monate mit dem Thema intensiv beschäftigen und über diesen Modus der Hausaufgaben, der Assignments, eben so ein bisschen gepusht werden, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Notwendigerweise ist es auch, glaube ich, normal, dass viele Leute dann innerhalb des Programms die Hausaufgaben nicht machen und die Assignments halt nicht machen. Das ist immer so ein Drittel, schätzen wir. Und die fallen da eben dann einfach über das Programm hinweg raus, weil wir eben auch hier auf Eigeninitiative setzen. Wer die Hausaufgaben nicht macht, der macht sie halt nicht. Der kommt irgendwann dann eben auch leider nicht mehr mit. Das muss jeder selber wissen, aber deswegen ist es vor allem so, dass die zwei Drittel der Teilnehmer, die bei dem Programm dabei sind und dann auch das dabei bleiben, ja, 3 Monate lang, da muss man wirklich sagen, also das sind klasse Leute, die kann man eigentlich durch die Bank weg sofort einstellen. Bekannterweise, letzter Satz dazu, hat die Europäische Kommission das Projekt nicht gefördert. Das ärgert mich maßlos, weil man immer dann von Gendergerechtigkeit, Chancengleichheit und so weiter spricht und dann beantragt man ein Förderprojekt mit, keine Ahnung, 100.000 Euro pro Jahr und dann wird einem das immer abgesagt. Also das ist schon wirklich traurig, dass das einfach von Staats wegen nicht richtig gemacht wird. Finde ich wirklich gar nicht gut. Und deswegen sind wir umso dankbarer, dass wir Firmen haben wie die KfW und die Commerzbank, Quantstamp aus Singapur, BitMEX und auch Bitrex, beide, die letztendlich sich entschlossen haben, dieses Programm zu sponsern. Ja, that's it. Lohnt sich und können wir dann gerne wann anders nochmal drüber sprechen, wie das Thema vielleicht auf tieferer Ebene noch gelegt werden kann. Was meint ihr?
Ja, Philipp, prima Programm, vielleicht noch nicht final, weil wir schon über die Zeit, glaube ich, hinaus sind. Jeder von uns, dann dreien, ist ja in dem Bereich so dann tätig und ich glaube auch, wenn ich mich nicht so täusche, jeder von uns dreien ist auf der Suche nach dann Bewerbungen, ja, unsere Kontakte, dann Daten hier, die findet man im Internet und klar haben wir alle einen, ja, dann etwas anderen Fokus. Aber gute Leute stellen wir alle drei ein. Ja, vielleicht dann irgendwie Simon, kannst du das noch bestätigen und hast dann auch das Schlusswort.
Ja, also tatsächlich habe ich gestern, glaube ich, natürlich jetzt mit etwas Zeitversatz, wenn der Podcast dann noch rauskommt, eine Portfolio-Manager-Stelle ausgeschrieben und auf LinkedIn konnten wir die pushen. Und da werden auch weitere Stellen tatsächlich folgen. Also es ist auch nicht so, dass wir jetzt sagen, aktuell bei uns bei Hauck & Aufhäuser, dass da jetzt nur eine Stelle irgendwie besetzt wird, sondern wir reden hier wirklich von mehreren Stellen, die in den nächsten Monaten rauskommen. Ja? Und insofern immer gerne her damit. Ja? Und ich freue mich auf viele interessante Gesichter.